D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber, Daniel Fiene und Herr Pähler.
Schönen guten Abend. Grüezi. Der Blick nach Wien. Wie die Medienmaschine Eurovision Song Contest funktioniert.
Der Blick in die Schweiz, warum die Bild an Kachelmann vielleicht mehr als 2 Millionen Euro Schadensersatz bezahlen muss.
Der Blick nach Helsinki, was die Newsgeist-Konferenz über Europas Publisher-Szene verriet.
Der Blick nach Mal, wie die Grimme Akademie Medienjournalismus unterrichtet.
Das ist unsere mediale Reise durch Europa, zu der wir euch heute einladen möchten.
Die erste Meinung.
Die kommt heute vom YouTuber Julians Blog. Er hatte sich für seinen Beitrag über den GDL-Streik auf seinem YouTube-Kanal Julians Blog eine Strafanzeige eingefangen. Zu Recht, wie ich persönlich finde. Er nannte die Lokführer nicht nur Spasten und die GDL nicht nur ein Drecksverein, sondern ließ es sich nicht nehmen, von Hurensöhnen zu sprechen und einen Satz wie diesen, Zitat, vergasen sollte man diese Mistviecher, wisst ihr noch, wie die Juden mit Zügen nach Auschwitz transportiert wurden? Man sollte die Zugführer alle dahin bringen, ich fahre auch den Zug und zwar umsonst. Zitat Ende. Bei dem Radiosender Das Ding hat er sich dazu geäußert, zu der Aufregung, die es daraufhin gab und die Strafanzeige. Und ehrlich gesagt, seine Äußerung hat es nicht besser gemacht. Dort sagte er, Zitat, in Deutschland juckt gleich jedem die Scheide, sobald man den Holocaust erwähnt.
Die zweite Meinung
kommt heute von unserem Kollegen Dennis Horn. Er bloggt im 1Live Nerd-Blog und zu diesem Thema den folgenden Kommentar.
Ich zitiere das mal eben. Diese Entgleisung sollte auch für andere YouTuber eine Warnung sein. Ich glaube, dass sich die meisten nicht bewusst sind, welche Verantwortung sie mit ihren Reichweiten so haben. Viele YouTuber sind mittlerweile zu Stars geworden. Sie können nicht an einem Tag den Ruhm genießen, auf den Videodays Autogramme geben oder Platten verkaufen und am nächsten für sich in Anspruch nehmen, doch noch immer die Amateure aus dem IKEA-möblierten Wohnzimmer zu sein.
D-Radio Wissen.
Ich mache es kurz und knapp. Jetzt geht es um die Wurst. Ziel 1 unserer kleinen Europareise ist heute Wien. Und Herr Pähler, wie ist das bei dir? Bist du schon im ESC-Fieber?
Soll ich lügen?
Nein.
Achso, dann nicht. Also ich bin irgendwie noch überhaupt nicht im ESC-Fieber.
Aber eigentlich bist du doch so der ESC-Pähler in den letzten Jahren immer gewesen.
Ja, doch so ein bisschen schon. Ich finde das auch, diesen Glamour finde ich toll. Ich bin ja auch mit Schlager aufgewachsen als Kind.
Ja.
Aber irgendwie dieses Jahr hat es mich noch nicht angesteckt.
Mensch, dabei steigt doch schon in 2 Tagen in Österreichs Hauptstadt das Finale des Eurovision Song Contest. Und nach diesem Überraschungssieg von Conchita Wurst im vergangenen Jahr jetzt die große Frage, wer wird denn der oder die ESC-Siegerin?
Ich weiß es nicht und auch wenn ich gerade gesagt habe, ich bin noch nicht so richtig im Fieber, werde ich natürlich trotzdem mit ein paar Freunden schauen. Das ist ja doch irgendwie zum Ritual geworden. Aber wir wollen heute mal etwas Abstand nehmen und auf den ESC blicken, denn dahinter, da verbirgt sich ja auch eine, ich sag mal, gut geschmierte PR- und Marketingmaschinerie, welche die Medien ja doch gekonnt bespielt. Aber wie funktioniert dieser Mechanismus eigentlich?
Das ist eine große Frage. Wir versuchen sie jetzt mal in 5 Minuten zu klären. Die Antwort darauf weiß die freie Journalistin Christiane Link. Sie berichtet unter anderem für den evangelischen Pressedienst direkt vom ESC und in diesen Minuten befindet sie sich im Pressezentrum des ESC in Wien und ist live bei D-Radio Wissen. Guten Abend, Christiane.
Ja, guten Abend aus Conchita-Land, guten Abend aus Wien.
Ist es tatsächlich soweit, dass Österreich sich in ein Conchita-Land verwandelt hat?
Ja, also ein bisschen schon. Es gibt, glaube ich, kaum eine Werbetafel, von der Conchita nicht die Welt anlächelt. Sie dominiert schon sehr das Land der Zeit, was aber wirklich, eigentlich ganz lustig ist.
Ich finde das
total. Sie spricht sogar in der U-Bahn Lebensweisheiten. Wenn man im Moment in Wien mit der U-Bahn fährt, dann hört man Conchita Wursts Lebensweisheiten.
Ich will da nicht hören oder fragen, was denn da die Vegetarier an dieser Stelle dann zurzeit machen. Lass uns lieber über die Medienmaschine ESC reden, denn das ist ja wirklich spannend. Nach außen hin hat es den Eindruck, als ob alles mega professionell und durchgetaktet ist. Ist das hinter den Kulissen auch so? Wie erlebst du den ESC bisher?
Also ich finde, es ist wahnsinnig gut organisiert. Das Pressezentrum allein finde ich schon sehr beeindruckend und es ist nicht das erste Pressezentrum, das ich in meinem Leben sehe. Es gibt, jeder Journalist hat sein eigenes Postfach. Dort wird man wirklich zugeschüttet mit Marketingmaterial zu allen möglichen Themen, also von österreichischer Wurst, natürlich wieder Wurst, österreichischer Wurst bis hin zu österreichischer Kultur, Museen und so weiter. Also Österreich schießt aus allen Werbekanälen und präsentiert sich den Journalisten.
Aber so wie du das beschreibst, hört sich das zwar sehr gut organisiert an aus Sicht der PR. Ist das denn aber trotzdem auch gut zu organisieren für deinen journalistischen Alltag? Ich meine, bei dem ganzen Stapel von Wurstprospekten die wesentlichen Informationen zu finden, ist dann gar nicht so einfach, oder?
Ja, man muss sich so ein bisschen die Nischen suchen, was so stattfindet, was man so nebenbei machen kann. Ich mag österreichische Wurst, aber ich interessiere mich journalistisch nicht dafür. Aber man kann interessante Themen finden, auch um den Eurovision Song Contest drumherum und diese Marketing-PR-Maschinerie mehr oder weniger ignorieren.
Aber da stellt sich ja eigentlich so die Frage, wie eingeschworen ist eigentlich so diese Gemeinschaft vielleicht auch von den Journalisten, die immer da sind. Man hört immer so ja eigentlich in der Berichterstattung so die gleichen Nasen. Von dir ist es eigentlich nicht bekannt, dass du jedes Jahr beim ESC mit dabei bist. Ist das eigentlich eine Szene, die total eingeschworen ist, auch unter den Journalisten? Oder wechselt sich das auch schon mal durch? Weil da stellt sich ja irgendwann auch mal so die Frage von Distanz und Nähe.
Ja, also ich mache das zum ersten Mal und werde immer so ein bisschen mitleidig betrachtet, wenn ich sage, ja, ich bin zum ersten Mal hier, weil alle anderen haben mindestens das schon in zweistelligen Bereich gemacht. Es ist in gewisser Weise eine eingeschworene Gemeinschaft. Es gibt auch so eine gewisse Vermischung zwischen Fans und Journalisten, ist mir aufgefallen. Also bei jeder Pressekonferenz weiß man immer nicht, ist das jetzt ein Fan von dieser Gruppe oder ist der wirklich Berichterstatter? Aber gut, so scheint es zu sein. Es kennen sich auch alle. Die waren auch alle schon vor 10 Jahren in ich weiß nicht wo zusammen. Es ist eine eingeschworene Gemeinschaft, was aber allerdings auch die Stimmung sehr gut macht. Es ist eine interessante Erfahrung für mich. Es ist, die Leute sind aber dennoch sehr offen und es macht Spaß, vom ESC zu berichten, muss ich sagen. Auch wegen der Stimmung, auch wenn man sagen kann, okay, vielleicht fehlt da dann doch ein bisschen die journalistische Distanz.
Aber würdest du so weit gehen, dass du sagst, das ist sogar fast schon, wie manche Kritiker ja auch sagen, kein richtiger Journalismus mehr, sondern eigentlich nur Hofbericht und Jubelberichterstattung?
Naja, man muss sich überlegen, um was es hier geht. Also es geht eigentlich um einen Musikwettbewerb, die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender europaweit austragen, was in gewisser Weise auch vielleicht sogar zur Identitätsstiftung Europas beitragen kann, vielleicht sogar auch tut. Es geht ja nicht darum, dass es ein Riesenkonzern ist, der sein Getränk vermarkten will oder sowas, sondern es geht eigentlich schon um ein europaweites Erlebnis, dass die Fernsehzuschauer europaweit gemeinsam haben. Darüber positiv zu berichten, finde ich jetzt erstmal nicht so schlecht, zumal es der diesjährige ESC im Besonderen wirklich positive Aspekte hat. Also die Österreicher versuchen schon sehr stark, Vielfalt und Toleranz zu bewerben. Das finde ich erstmal keine schlechten Themen, die europaweit bekannt zu machen.
Das ist auch interessant, gerade wenn man sich mal dann Conchita Wurst gerade nimmt, die ja als Heldin dann so ein bisschen natürlich gefeiert wird. Aber es gibt natürlich auch sozusagen auch, was die Stars in Österreich angeht, den traditionellen Ansatz. Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es ja sogar richtig mediale Gefechte, die dort ablaufen in Österreich. Haben die dich auch erreicht?
Ja, das ist ganz interessant. Also es gab ja die Diskussion um die Ampelpärchen. Das sind die Ampelmännchen, sind ausgetauscht worden für den ESC. Und auf den Ampeln, den Fußgängerampeln, sind jetzt unter anderem homosexuelle, gleichgeschlechtliche Paare, heterosexuelle Paare zu sehen und die Hand in Hand gehen zum Beispiel. Und es gab eine riesige Diskussion darum, ob das angemessen sei. Und die FPÖ hat, glaube ich, sogar Strafanzeige erstattet, weil das gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen würde. Dann gab es aber das internationale mediale Echo, was ich sehr interessant fand, von der New York Times über die BBC bis Deutschland, Australien haben über diese Ampelpärchen berichtet und dann kippte plötzlich auch die mediale Stimmung in Österreich. War so mein Eindruck. Also nachdem dann das Ausland gesagt hat, oh, liebe Wiener, das habt ihr ja super gemacht, fanden die Wiener es dann plötzlich selber auch gut. Und jetzt redet auch keiner mehr davon, die wieder abzuschaffen, sondern die Vizebürgermeisterin hat jetzt gesagt, die bleiben. Aber es gab tatsächlich Stimmungsmacher. Die Krone hat dann abstimmen lassen und hat so ein bisschen versucht, Stimmung gegen die Ampelpärchen zu machen, was ihnen aber nicht gelungen ist. Und jetzt sind die Ampelpärchen erstmal akzeptiert, denke ich. Allerdings politisch macht sich das noch nicht so unbedingt bemerkbar, weil die ÖVP zum Beispiel hat heute erst verhindert, dass Lesben und Schwule ins Gleichbehandlungsgesetz aufgenommen werden. Also es ist ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Toleranz und Vielfalt in Österreich derzeit. Vielleicht ist die Bevölkerung sogar weiter als die Politik.
Jetzt sind es ja nur noch 2 Tage bis zum ESC. Ist jetzt eigentlich schon der Punkt erreicht, wo im Grunde nur noch der Wettbewerb und die Künstler und die Musik im Vordergrund steht und all diese Themen, über die wir gerade gesprochen haben, eigentlich schon in den Hintergrund treten?
Ja, im Moment wird gerade diskutiert, ob man welche anderen Ampelpärchen man noch anbringen kann. Also würde ich so noch nicht 100% unterschreiben. Ich glaube, das ist so eine gesunde Mischung. Ja, es wird über die Musik diskutiert, aber es wird auch weiter über Toleranz, Vielfalt, österreichische Identität etc. diskutiert. Also es ist sehr bunt.
Sagt Christiane Link. Sie hat für Was mit Medien bei D-Radio Wissen aus Wien über den Eurovision Song Contest berichtet. Was mit Medien, das neutrale Medienmagazin.
Neutral.
Wir blicken zumindest in die Schweiz.
Und in den Gerichtssaal, weil Gerichtssäle sind ja auch irgendwie neutral.
Hofft man zumindest.
Ja, das hofft man. Mhm. Ob Recht und Gerechtigkeit immer das Gleiche sind, ist eine Frage, die sich zeigen wird. Und auch eine Frage, die sich klären wird für den ehemaligen Wettermann Jörg Kachelmann, der, ich sag mal, in einem heftigen Rechtsstreit immer noch mit dem Springer Verlag steht.
Und eigentlich war es so, dass wir in dieser Woche erfahren hätten, ob es in dieser Sache einen Vergleich gibt. Normalerweise ist es immer so, wenn es so um Schadensersatz und Medien gibt, da wird dann ziemlich häufig ein Vergleich erzielt. Jörg Kachelmann und der Springer Verlag werden sich aber in diesem Streitfall tatsächlich dann auf ein Gerichtsurteil einlassen. Das haben wir diese Woche erfahren. Konkret fordert er Schadensersatz in Höhe von 2,25 Millionen Euro, die er wegen der Bildberichterstattung einfordert. Und im Herbst wird es wohl das Urteil, dann werden wir davon erfahren. Und wir schauen uns deswegen jetzt mal die bisherigen Fälle an, in denen Medien vielleicht sogar auch einen ähnlich hohen oder noch höheren Schadensersatz für ihre Berichterstattung zahlen mussten. Und Herr Pähler, das war gar nicht so einfach, da ähnliche Fälle zu finden, ne?
Ja, und ich glaube, das liegt genau an den Gründen, die du gerade schon so ein bisschen angedeutet hast. Weil A, ganz häufig solche Fälle dann doch in einem Vergleich enden, irgendwo außergerichtlich und dann auch ja gar nicht so sehr dokumentiert sind zum Teil und die Höhe manchmal auch gar nicht bekannt ist tatsächlich. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass es schon auch schwierig ist, überhaupt so Persönlichkeitsrechtsverletzungen wirklich festzumachen. Da hat man immer diese Abwägung von sehr hohen Rechtsgütern. Und ganz oft sind das dann einfach so Fälle, die dann einfach irgendwo mit so einer, vielleicht auch einer Rüge vom Presserat oder ähnliches enden, die gar nicht auch vor Gericht erst gehen. Also ich glaube, das spielt auch nochmal eine Rolle in diesem ganzen Zusammenhang. Aber es gibt solche Fälle, wo auch am Ende Medien mal richtig zahlen muss.
Zum Beispiel?
Und das ist tatsächlich auch bis heute hier im deutschen Rechtsraum zumindest der Fall mit dem höchsten jemals gezahlten Schadensersatz. Da ging es um dann am Ende 400.000 Euro. Dazu wurde der Klampt-Verlag verknackt, sage ich mal. Das ist der Verlag.
Den kenne ich von der Welt der Frau.
Ganz genau. Ja. Das ist der Verlag, der diese Blättchen rausbringt, deren Niveau dünner ist als das Papier, auf dem sie gedruckt sind quasi. Und die haben im Rechtsstreit gelegen mit dem Könighaus aus Schweden, weil nämlich diese ganzen Frauenblätter, sage ich mal, des Klampt-Verlages über mehrere Jahre hinweg alle möglichen Liebesaffären, Schwangerschaften, Heiratspläne der schwedischen Prinzessin Madeleine ausgegraben hatten, die zum Teil gar nicht stimmten oder die wirklich tatsächlich dann unter Persönlichkeitsrechtsverletzung an die Öffentlichkeit gelangt wurden. Und da hat es wirklich einen jahrelangen Streit gegeben und 2009 hat es dann dieses endgültige Urteil gegeben, 400.000 Euro. Gefordert war damals um die 800.000 Euro. Also wenn man das mal überträgt auf Kachelmann, das hat der Richter ja auch schon angedeutet, dass er nicht glaubt, dass die Höhe erstreitbar ist für Kachelmann.
Es gab ja auch noch tatsächlich eine etwas höhere Forderung als diese 400.000 Euro, zum Beispiel von Harald Glöckler.
Genau.
Nach dem Kokainskandal in der Bild hat er diesen gefordert, diesen Betrag. Aber auch hier gab es dann eine außergerichtliche Einigung.
Ganz genau, die gab es und dementsprechend weiß man auch nicht, ja, wie viel Herr Glöckler am Ende tatsächlich kassiert hat. Das, was man natürlich vermuten kann, was immer bei diesen außergerichtlichen Einigungen ist, es ist in der Tat niedriger vermutlich als der ursprünglich geforderte Betrag, ja.
Ja, es gibt ja noch so zwei andere Fälle. 2012 Alexis Tsipras, dann noch als Chef der griechischen Syriza-Partei und er ist ja heute Ministerpräsident und er hat auch gegen die Bild-Zeitung geklagt und forderte 1 Million für beleidigende Bemerkungen über ihn und seine Partei. Beim Hessischen Rundfunk gab es ja mal Stress mit dem ehemaligen Sportchef Jürgen Emich und da ging es dann auch um 1,1 Millionen Euro Schadensersatz. Und das ist aber tatsächlich dann auch verurteilt worden, oder?
Ja, das ist verurteilt worden, aber andersherum. Weil tatsächlich da der Hessische Rundfunk gegen seinen Sportchef, der nämlich Geld in die eigene Tasche gewirtschaftet hat, dann am Ende auch nicht ganz die Höhe sozusagen bekommen hat, die sie gefordert haben, aber eben doch eine nennenswerte Summe, muss man schon sagen. Ja.
Was ist denn jetzt dein grundsätzlicher Eindruck, was so Klagen und Urteile gegen Medien angeht? Häufig, wenn richtig teuer oder eher die Ausnahme?
Also ich glaube, ich habe es ja schon angedeutet, so häufig ist es nicht, weil das oft auf anderen Wegen über Rügen oder Ähnliches vielleicht schon wegdiskutiert wird, sage ich mal. Noch seltener ist, glaube ich, dass tatsächlich den Klagenden Recht gegeben wird. Also jemand, der relativ häufig schon einstecken musste und gescheitert ist, ist zum Beispiel hier der Prügelprinz August, der alles gegen alle möglichen Medien schon auch geklagt hat und irgendwie nie so richtig Recht bekommen hat. Deswegen, da geht es oft gar nicht auch wenn um Geld, sondern eher auch um so Dinge wie, dass die Klagenden durchsetzen wollen, dass Medien eine gewisse Aussage unterlassen. Ich bringe mal ein Beispiel, Altkanzler Gerhard Schröder, der durchgesetzt hat, dass man nicht sagen darf, dass seine Haare gefärbt sind. Also da ging es ihm nicht um Geld, sondern er wollte mediale Aussagen verhindern. Das ist, glaube ich, oft auch eher Gegenstand. Also diese hohen Verfahren um Geld und Schadensersatz, die sind tatsächlich eher die Ausnahme und Urteile für die Klagenden zugunsten der Klagenden noch viel seltener.
Wenn es dafür für gefärbte Haare 2,25 Millionen Euro geben würde, da könnte er sich aber ganz schön viele Haare von färben lassen.
Das glaube ich auch. Oder Perücken kaufen oder Ähnliches. Aber das dürfen wir jetzt alles nicht sagen, sonst müssen wir zahlen.
Oh, nee, dann hören wir besser auf. Die Radio Wissen ist, ihr hört was mit Medien.
Das skandinavische Medienmagazin mit dem Blick nach Helsinki.
Ja, da gut, dass die GDL nicht mehr streikt, weil dann können wir unsere Reise von der Schweiz über Deutschland nach Finnland dann auch tatsächlich fortsetzen. Und am Wochenende hat sich nämlich dort in Helsinki die europäische Verlagsszene oder ich sage es einfach mal Publisher-Szene dann getroffen. Dort hat die Newsgeist-Konferenz stattgefunden und das auf Einladung von Google.
Ja, und da haben die einen, da gab es dann gleich natürlich unterschiedliche Berichterstattungen von offenen Gesprächen mit Google berichten, mit auch kreativen Zusammenkünften. Andere kritisieren aber auch gleich wiederum den Kuschelkurs von Google gegenüber den europäischen Verlagen. Ja, da wollen wir jetzt mal klären, wie sieht das Stimmungsbarometer der europäischen Szene denn eigentlich aus?
Das verrät uns Newsgeist-Besucher Oliver Havlat, er ist leitender Redakteur Digitales der Rheinischen Post und jetzt live bei D-Radio Wissen. Hallo Oliver, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Abend.
Ja, da müssen wir gleich mal einsteigen. Ist ja interessant, wenn da auf einmal so eine Einladung von Google ins Haus flattert nach den ganzen interessanten Schlagzeilen, die uns ja seit Monaten, ach was sage ich, Jahren tatsächlich dann auch begleiten. Geht Google da auf Kuschelkurs oder was war wohl die Intention von Newsgeist, der Konferenz?
Also ich könnte mir vorstellen, der Verdacht liegt schon nahe, dass es so ein bisschen eine Charmoffensive von Google ist, weil Google ja gerade hier in Europa sehr stark im Kreuzfeuer der Kritik steht. Die Europäische Kommission sagt, sie nutzen ihr Monopol aus, die deutschen Verlage, da ist das Stichwort Leistungsschutzrecht wichtig, gehen gegen Google vor. Und da, glaube ich, liegt es schon nahe, dass Google sagt, so jetzt versuchen wir mal aus diesem Kreuzfeuer ein bisschen rauszukommen, aus dieser schlechten Stimmung und gehen ein bisschen auf Freundschaftskurs. Und ein Teil davon ist sicherlich, dass sie diese Newsgeist-Konferenz in Helsinki veranstaltet haben. Ein anderer Teil ist, dass sie unter anderem 150 Millionen Euro für journalistische Projekte bereitstellen in der digitalen News-Initiative. Aber diese Konferenz war schon eigentlich sehr bemerkenswert. Es ist eine Konferenz, die so ein bisschen anders abläuft als an der anderen.
Eher so wie so ein Barcamp oder eher anders im Sinne von, weil es halt sehr googelig war?
Eigentlich war es ein Riesen-Barcamp. Also wem der Begriff nichts sagt, das ist halt eine Konferenz, bei der alles da ist, Räume und Teilnehmer und es gibt einen Zeitplan und es gibt auch ein bisschen was zu essen, aber es gibt kein Programm. Und das bringen die Besucher selber mit, weil sie aufgefordert werden, das, was sie interessiert, die Fragen, die sie diskutieren wollen, das, was sie an Workshops haben, dann auch selber anzubieten und das in einer Session zu organisieren. Das wird dann auf einen Zeitplan gepinnt. Jeder weiß dann, wo er wann hin kann. Aber das weiß man alles erst dann, wenn es losgeht.
Jetzt hat es, wenn ich das richtig weiß, bei der New Skies Konferenz aber sozusagen eine Liste der geladenen Gäste gegeben auf Barcamps. Da kann ja im Grunde jeder mitmachen.
Wenn man ein Ticket bekommt,
das ist natürlich dann sozusagen faktisch begrenzt, aber nicht schon allein durch den Einladenden. Wie war das Setting da so zusammengestellt? Wer war da?
Bemerkenswert. Also natürlich fühlt man sich ein bisschen gebauchpinselt, wenn man dann einer der so 160, 170 geladenen Gäste dort ist in Helsinki. Aber es war wirklich alles da, was Rang und Namen hat im europäischen Journalismus, mit natürlich einem ja doch deutschen, zumindest einem großen Gewicht bei den Deutschen. Sicherlich auch, weil es der größte Medienmarkt in Europa ist, aber vielleicht auch, weil es Google in Deutschland jetzt besonders schwer hat.
Und was ich interessant fand, man hat viele interessante Tweets am Wochenende unter dem Hashtag Newsgeist gesehen. Allerdings so richtige Statements, wie man das von anderen Veranstaltungen kennt, gab es da an der Stelle nicht. Was war denn da los?
Ja, das ist auch ganz bemerkenswert. Das liegt an den Chatham House Rules. So, die kannte ich bis dahin auch nicht. Das heißt, jeder, der an der Konferenz teilnimmt, darf das Wissen, was er da erwirbt, darf das, was er da erfährt, auch mitnehmen und für sich anwenden und so weiter. Er darf auch Tweets absetzen, er darf auch darüber bloggen, aber er darf das, was er da schreibt, niemandem zuordnen. Das heißt, er darf nicht sagen, wer hat es gesagt oder woher kommt derjenige, der es gesagt hat. Und das ist halt ganz bemerkenswert. Das hilft aber, eine offene Diskussion zu ermöglichen auf der Konferenz, weil natürlich jeder frei von Restriktionen einfach dann von der Leber weg sprechen kann.
Bitte, Daniel.
Welche offenen Diskussionen sind denn dann tatsächlich geführt worden? Also was waren so vielleicht so prägende Themenstränge, die sich irgendwie so über die ganze Zeit auch gezogen haben?
Prägend war, und das war für mich auch ganz bemerkenswert, dass alle an denselben Themen arbeiten. Also das, was wir hier in Deutschland an Diskussionen haben, ist auch international sicherlich eben die Diskussion. Also wie gehe ich als Medienanbieter um mit der Herausforderung Mobile, weil alle lesen auf Smartphones jetzt ihre News. Wie monetarisiere ich das? Also wie verdiene ich immer noch Geld mit Journalismus, sodass ich ihn finanzieren kann? Das sind alles so Themen, die da auch diskutiert worden sind. Und international sind es einfach dieselben Fragen, an denen alle arbeiten.
Aber sind es denn, so wie du es mitbekommen hast, auch die gleichen Antworten oder sind das durchaus andere Antworten, die du jetzt auch nochmal kennengelernt hast aufgrund dieses internationalen Zugangs?
Jetzt ist es natürlich so, Chatham House Rules, ich sage nicht, wer es gesagt hat, aber es ist so, dass man natürlich bei Vertretern von bestimmten Richtungen, von bestimmten vielleicht auch Verlagen mal Dinge gehört hat, die man sonst hier offiziell in Deutschland nicht hören würde. Und das war halt auch mal ganz interessant.
Vielleicht so international gesehen, was für inspirierende Sachen hast du dann da mitgenommen?
Interessant war, dass man vielleicht außerhalb von Deutschland ein bisschen pragmatischer an die Dinge herangeht. Dass man also viele Lösungen einfach ausprobiert. Hier in Deutschland neigt man dazu, sehr viel zu diskutieren, sehr viel abzuwägen. Das läuft woanders einfach da ein bisschen anders. Und das war auch mal ganz erfrischend, das zu sehen, in so einer internationalen Perspektive mal so über den Tellerrand hinauszublicken. Da werden also Facebook Instant Pages halt einfach mal versucht. Da diskutiert man nicht lange drüber, sondern man versucht es einfach mal.
Gab es auch so, wir haben ja in Deutschland eigentlich so was ganz Interessantes, was wir so feststellen, nämlich so eine gewisse Skepsis gegenüber den Journalisten und also was Glaubwürdigkeit angeht, ich sag mal Hashtag Lügenpresse. Das sind so die Debatten, die wir auch verschiedenen Veranstaltungen in den letzten Monaten immer wieder dann auch mitgenommen haben. Haben die Kollegen in anderen Ländern auch damit zu tun?
Ich glaube, das ist ein sehr deutsches Phänomen dann doch wieder. Es gab auch dazu eine Session, die ganz interessant war, weil wurde auch von einem Deutschen ins Leben gerufen, diese Session. Der beklagte sich ein wenig, dass es halt eben diesen Vertrauensverlust in die Medien in Deutschland gibt. Und dann war da jemand aus der Türkei, ein türkischer Journalist, der halt sagte, naja, was beschwert ihr euch? Also wenn ich die Wahrheit schreibe, kann es gut sein, dass ich im Gefängnis lande. Und das holt dann manchmal einfach die Debatte ein Stück weit auf die Erde zurück.
Wenn du jetzt nochmal so das inhaltliche Package so durchgehst, was du mit zurückgebracht hast aus Helsinki, neben diesen ganzen Aspekten von wegen über den Tellerrand schauen, ist immer irgendwie inspirierend, aber hast du auch noch was du sagst, konkret, das hilft mir, das werde ich relativ bald auch in meine Arbeit versuchen zu integrieren?
Ja, natürlich gab es ein paar sehr konkrete Ideen auch. Es war eine Session, die ich da besucht habe, auch zum Thema Mobile, wo es also darum geht, wie segmentiere ich, wie paketiere ich Journalismus eben so, dass es für mobile Kanäle, für Smartphones das Richtige ist. Und da gibt es ein paar sehr, sehr gute Ideen, wo jemand auch gesagt hat, also brecht das Ganze in Use Cases auf, macht also Produkte für Leute, die zu bestimmten Zeiten bestimmte Dinge von euch wollen. Also macht euch darüber Gedanken. Das ist etwas, was wir sehr stark weiterverfolgen werden.
Und es gab ja auch so einige provokante Thesen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wie zum Beispiel, stellt keine Leute von Journalistenschulen mehr ein. Da wird jetzt wahrscheinlich unsere junge Hörerschaft sagen,
ja, das war natürlich eine provokante These, die in einer Session dann so aufgelöst wurde. Man sagt halt, in Newsrooms, in Redaktionen sitzen eigentlich viel zu oft dieselben Leute, die aus demselben Bildungshintergrund kommen, die aus demselben kulturellen Hintergrund kommen. Und so sehen halt auch die Medien aus. Holt doch andere Leute in die Redaktionen, die einfach ganz andere Themen haben, die vielleicht näher an der Leserschaft sind, die sich ja auch immer weiter und bunter gestaltet. Und das war halt dann die These, nehmt keine Leute von den Journalistenschulen, da kommen immer dieselben. Vielleicht muss man da ein Stückchen früher ansetzen und auch auf die Journalistenschulen andere Leute nehmen.
Das heißt aber auch, dass die andere provokante These oder Frage, die gestellt wurde, brauchen wir überhaupt noch Journalismus, doch deutlich mit einem Ja beantwortet wurde.
Die wurde letztlich mit einem Ja beantwortet, aber das war eine Frustthese, die da kam. Die kam von einem britischen Teilnehmer, der sehr unzufrieden war mit der Berichterstattung zur Wahl in Großbritannien, wo wirklich alle daneben gelegen haben, was den Ausgang der Wahl angeht. Und auch er sagte halt, wir müssen halt weg von diesem Horse Race Journalism, wie er sagte. Also wer hat die Nase vorn, wie sind diese Wasserstandsmeldungen? Wir müssen hin zu einem hintergründigen Journalismus und Wege finden, wie wir Leute auch für politischen Journalismus begeistern können.
Sagt Oliver Havlat. Er hat uns von seinem Besuch der Konferenz Newsgeist in Helsinki berichtet. Er ist leitender Redakteur Digitales der Rheinischen Post und war zu Gast bei D-Radio Wissen. Herzlichen Dank für den Besuch. Was mit Medien, das grimmige Medienmagazin.
Das grimmige Medienmagazin?
Naja.
Das medienjournalistische Medienmagazin.
Oh, das sind wir natürlich auch.
Von, für und mit Medienjournalisten heute, weil wir haben Besuch und gucken nach Mal.
Immer. Herr Perler, wir machen das jetzt ja schon seit 10 Jahren hier.
Und so lange schon.
So lange schon. Und wir haben immer geträumt, auf ein Seminar zu gehen, nämlich für Nachwuchsmedienjournalisten. Und wir haben es nie geschafft, aber heute ist der Kurs zu uns gekommen, denn der wird schon seit Jahren angeboten, von der Grimme Akademie durchgeführt. Und junge Nachwuchsjournalisten sind damit am Start und beschäftigen sich eine Woche lang mit Medienjournalismus. Und heute sind sie da. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Ha, das ist toll. Wir haben jetzt gerade so noch so ein kleines Problem mit dem Mikrofon. Vielleicht, wenn ihr doch auch noch mit dahin gehen könntet, wäre das super, weil dann haben wir das auf jeden Fall alles schön in der Kiste. Wir hören uns ja auch und auch mit Herrn Pähler. Ich glaube, das funktioniert dann auf jeden Fall wunderbar.
Mit mir funktioniert es doch immer, Daniel.
Doro, Fabian, Lars, Joshua und Lars Gresser, der sozusagen als Betreuung noch mit dabei ist, ist jetzt hier mit da. Und ihr hattet ja schon volles Programm. Ihr seid auch hier im Gebäude, nämlich beim Deutschlandfunk und habt dort im Seminarraum viele spannende Dozenten, die euch an den Medienjournalismus ranführen. Meine Frage vielleicht als erstes mal an den Joshua. Was fasziniert dich an Medienjournalismus? Warum hast du gesagt, diesen Kurs muss ich mitmachen?
Also es war so, dass ich am Anfang eigentlich kaum was über Medienjournalismus wusste, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es war so, dass ich bin als Online-Redakteur tätig und habe dann mal einen Artikel gepostet über Facebook, über die Anstalt, den ich geschrieben habe. Und da habe ich gemerkt, dass das Interesse dann doch eben sehr groß war. Und habe gesehen, dass sich da dann doch so eine Sparte im Journalismus aufgetan hat, die interessant ist, auch für die User dann eben. Und von daher habe ich mir gedacht, das muss ich weiterverfolgen.
Die Anstalt ist ja auch total spannend. Die hatten ja auch richtig groß Ärger, was Meinungsfreiheit angeht. Wahrscheinlich dreht es sich um den Fall, oder?
Also ich habe mich bezogen auf die Griechenland-Thematik-Sendung da. Und da war es ja eben so, dass das Thema war Reparationszahlungen für Griechenland oder nicht. Und das hat eben viele Menschen eben auch aufgeregt eben und beschäftigt. Und ich habe einfach gesehen, dass über die sozialen Netzwerke da eben total viel gekommen ist. Und ich denke, dass das eine wichtige Sparte des Journalismus ist, Medienjournalismus zu machen.
Was nimmst du bisher mit aus diesem Tag, aus diesem kompakten Programm?
Dass es eben auch unterschiedliche Darstellungsformen gibt, ganz einfach. Also es ist ja diese Satire auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite eben der ernsthafte Medienjournalismus. Und der ist eben auch wichtig, einfach um zu hinterfragen, ist das richtig, was wir machen als Journalisten? Ich denke, dass es da kaum ein Kontrollgremium gibt, was so gut funktioniert wie der Medienjournalismus.
Herr Pähler.
Ja. Finde ich eine spannende Idee. Kontrollgremium ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort. Das ZDF, das hat ja auch, wenn man so will, einen neuen Kontrollgremium, den ZDF-Fernsehrat. Laura, das ist ein Thema, das hast du dir als Thema für Medienjournalisten und eurer Übung vorgeschlagen. Warum? Warum interessiert dich das?
Naja, wir alle konsumieren ja öffentlich-rechtliche Medien und da ist es ja schon interessant, wer sitzt eigentlich in dem Gremium und entscheidet, wie unser Programm gestaltet wird.
Und ihr habt das Thema dann ja auch besprochen, als es darum geht, so wie kann man das aufbereiten, welche Facetten gab es da? Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, es gibt jetzt ja einen neuen ZDF-Fernsehrat, vorher hieß es immer, er war zu politisch, jetzt ist neue Kritik da, er sei A zu alt und B zu religiös. Was habt ihr da genau drüber diskutiert?
Wir haben eben unter anderem darüber gesprochen, dass es zum Beispiel evangelische Kirchenvertreter dort gibt, dass es jüdische Vertreter dort gibt, aber zum Beispiel die Muslime überhaupt nicht präsent sind eben in diesem Gremium, was ja schon sehr fragwürdig ist.
Und habt ihr auch überlegt, wie man das umsetzen kann oder ging es da eigentlich so ein bisschen eher um die inhaltliche Bewertung des Themas?
Es ging hauptsächlich schon um die inhaltliche Bewertung, also wie dieser Fall Brenda das Ganze eben auch geprägt hat. Darüber haben wir schon viel gesprochen und sind natürlich alle total gespannt, wie sich jetzt der neue ZDF-Rundfunkrat und Fernsehrat und der Verwaltungsrat dann zusammensetzen werden.
Wir können mal weiterschauen, zum Beispiel mal bei dem Fabian nachfragen. Fabian, Herr Perler, er kommt übrigens auch aus Münster, unserer alten Heimat.
Ah, das ist gleich ein Pluspunkt.
Ja, und die große Frage, so deine medienjournalistische Erkenntnis, die du aus den Tagen mitgenommen hast, wer war denn bisher der spannendste Dozent?
Ja, das ist schwierig zu sagen, weil wir hatten viele spannende Gäste, aber wir hatten heute zum Beispiel Steffen Esbach zu Gast vom Medienmagazin ZAPP. Und ich denke, das ist auch den meisten bekannt, das Medienmagazin im Fernsehen. Und da nochmal zu sehen, dass das Medienmagazin im Hörfunk klappt, im Fernsehen klappt und da nochmal die verschiedenen Verbreitungswege nochmal kennenzulernen.
Was hat er euch mit auf den Weg gegeben?
Er hat uns mit auf den Weg gegeben, einmal, dass man sehr resistent sein muss gegen... Was heißt resistent? Also man muss Kritik aushalten und an Kritik wachsen, weil ZAPP ist ja durchaus ein streitbares Magazin, was auch viel in der Diskussion steht. Aber man muss auf jeden Fall aufpassen, dass man sauber recherchiert und somit sich halt auch in dem Fall nicht so angreifbar macht. Ja.
Hast du denn jetzt eigentlich auf Basis dessen, was du alles schon mitbekommen hast, noch mehr Lust bekommen auf Medienjournalismus? Oder ist das für dich jetzt so ein Seminar, wo du sagst, das finde ich spannend, das nehme ich auch mit, aber ich möchte doch eher was anderes machen danach?
Ja, wir haben das schon sehr differenziert gesehen. Also wir haben festgestellt, dass Medienjournalismus jetzt auch in den Jahren immer wichtiger wird, dass, wie eben auch schon gesagt wurde, das Verlangen der Zuhörer oder Zuseher halt auch da ist, solche Themen zu behandeln. Und insofern ist die Lust auf jeden Fall gewachsen, aber der Markt ist dann immer noch da und... es ist immer noch schwierig zu schauen, aber die Lust ist auf jeden Fall da und ja.
Die Doro ist auch noch da und hat auch uns einige Eindrücke mitgebracht. Und Doro, was waren denn so Problemfelder des Medienjournalismus, die ihr skizziert habt? Habt ihr schon darüber gesprochen?
Ja, also ein Problemfeld ist ganz klar, dass man gucken muss, für welche Zielgruppe man berichtet, jetzt schreibt oder auch online berichtet oder Fernsehen macht. Weil natürlich immer die Frage ist, berichten wir jetzt über unsere Branche für Leute, die in der Branche nicht drin stecken? Oder machen wir das auch für unsere Kollegen, die natürlich an anderen Details interessiert sind, die vielleicht für Personal ja sich viel mehr interessieren als jetzt der normale Mensch vor dem Fernseher?
Herr Perler, wissen wir das eigentlich?
Wer sich für uns interessiert?
Naja, für wen wir uns interessieren, also für wen wir Programm machen.
Das interessiert uns doch nicht. Nein. Ach so. Das ist eine gute Frage. Zum Teil, ja, ich glaube, wir erahnen das und ich glaube, wir merken ja auch, wenn wir Feedback kriegen auf verschiedene Themen, die wir machen, wie auch Diskussionen im Netz verlaufen, aber jetzt so punktgenau sagen können, das ist unser Hörer, schwierig, ne?
Ja, also ich denke ja mal, für alle, die mal was mit Medien machen wollen oder zumindest davon träumen.
Ja. Oder mal davon geträumt haben.
Das kann natürlich auch sein, die auch wieder den Absprung
die geschafft haben. Die desillusioniert sind.
Ja.
Habt ihr denn, total interessieren, ob ihr auch über das Thema, ich sag mal, Unabhängigkeit gesprochen habt. Weil ich meine, das ist so ein Thema, Unabhängigkeit von Journalismus grundsätzlich. Aber gerade als Medienjournalisten, wo man ja quasi in die Verlegenheit kommen kann, auch über das eigene Haus, den eigenen Arbeitgeber, zumindest über die eigene Branche auch kritisch zu berichten. Das kann ja auch eine Schwierigkeit sein. War das auch Thema?
Ja, das war absolut Thema. Also bei den verschiedenen Referenten, die auch kamen, wir hatten ja mehrere Leiter von Medienmagazinen da, ob jetzt Hörfunk oder eben wie ZAPP Fernsehen. Und ohne da jetzt Namen und Redaktionen nennen zu wollen, aber es gibt schon unterschiedliche Philosophien, ob man jetzt über das eigene Haus kritisch berichtet oder ob man das vielleicht einfach gleich lässt, weil man damit natürlich auch Problemen aus dem Weg gehen kann.
Ich habe auch manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass einige Medienmagazine in Wirklichkeit PR-Magazine sind. Dann wird hier und da mal so über eine Aktionswoche vom eigenen Sender gesprochen. Dann gibt es hier und da mal immer so ein traditionelles Intendantengespräch, wo man sagen kann, ja, wie unabhängig kann das überhaupt sein? Sind sich die Macher dem bewusst oder war das für euch jetzt erstmal kein Thema?
Also von diesen Magazinen hatten wir jetzt konkret keinen da, der das irgendwie jetzt auch natürlich bestätigt hätte, ist ja klar. Ich glaube, in diese Falle tappt man schnell und da muss man versuchen, sich abzugrenzen. Ich denke mal, das ist dieser Balanceakt, den Medienjournalisten einfach auch gehen müssen.
Lars Kresser, vielleicht auch noch eine Frage an dich. Grimme veranstaltet ja diese Seminarreihe schon seit mehreren Jahren. Was ist denn so die Idee dahinter? Also, dass man irgendwie sagt, so wir müssen möglichst viele junge Journalisten für diese schwierigen Aufgabenbereiche sensibilisieren? Oder geht es einfach darum, dass vielleicht auch zu wenig Medienjournalismus tatsächlich veranstaltet wird?
Naja, die Idee ist vor allen Dingen erstmal in einer sehr kurzen Zeit Eindrücke darüber zu vermitteln, was ist das überhaupt Medienjournalismus? Also das ist ein relativ weites Feld. Was gibt es für Strukturen? Was gibt es für Formate? Wie recherchiert man dafür? Vielleicht auch, was gibt es für Qualitätsstandards da? In der Tat, das Stichwort Unabhängigkeit ist eben schon gefallen. Das ist natürlich so eine Geschichte, die da eine ganz große Rolle spielt.
Auf jeden Fall herzlichen Dank für die ganzen Eindrücke, die ihr hier geteilt habt. Das war ja sozusagen ein großes Masseninterview, komprimiert in 10 Minuten. Herr Perler, was nimmst du mit?
Also ich nehme auf jeden Fall mit, das war mir gar nicht so bewusst, dass, wenn man sich nämlich so wie wir so schon so lange mit Medienjournalismus beschäftigt, dass das gar nicht so ein Begriff ist, der gar nicht sofort so klar ist und wo es so unterschiedliche viele Facetten gibt, die man sich auch als Journalist erstmal nähern muss und sich bewusst machen muss. Das habe ich gerade so ein bisschen daraus gehört und ich finde es ist spannend, dass das ja so viele Menschen doch interessiert und wir nicht die Einzigen sind. Das finde ich sehr gut.
Doro, Fabian, Joshua, Laura und Lars Kresser, herzlichen Dank für euren Besuch. Schön, dass ihr da gewesen seid hier bei Was mit Medien. Und ganz analog schlagen wir jetzt das Tagebuch von unserer Silicon Valley-Reporterin Britta Wedeling, die fürs Handelsblatt dort vor Ort ist, auf, um eine neue Episode zu berichten. Hallo Britta.
Hallo, guten Tag.
Was uns total interessieren würde, du klingst wie immer so fröhlich, aber ich habe das Gefühl, du klingst heute noch ein bisschen fröhlicher. Wie war dein Interview mit Mark Zuckerberg?
Ja, tatsächlich hat mich das die letzten Wochen sehr stark beschäftigt, ein Interview mit Mark Zuckerberg zu bekommen. Ich habe mal aufgeschrieben, wie das funktioniert und wie man und welchen Widerständen man als Reporter ausgesetzt ist, wenn man sich auf die Suche macht nach Mark Zuckerberg und versucht, ein Interview zu bekommen. Das Ganze, die Geschichte, was ich alles versucht habe, mit wem ich mich fast geprügelt habe, ja, nämlich zum Beispiel mit den Aufpassern vom Facebook-Eingang, wie viele NDAs ich unterschreiben musste und wie...
Musst du ganz kurz erklären, was ist ein NDA?
Oh, eine Vereinbarung, dass ich nichts erzähle. Also das war eine ganz lustige Sache.
Das macht ja auch Sinn, wenn man als Journalist unterwegs ist.
Genau, genau. Und es war eine völlig verrückte Diskussion, wie ich dann der Empfangsdame bei Facebook erzählte, sie wissen schon, dass ich Journalistin bin und Journalisten schreiben eigentlich über das, was sie erleben.
Ja.
Dieses und ganz viele andere Details habe ich aufgeschrieben, kommt morgen eine große Geschichte online zu lesen, auch für euch zwei sozusagen dann zugänglich und da bin ich mal gespannt, wie da die Reaktionen sind.
Aber wie war es denn jetzt so, wie das Interview mit Mark Zuckerberg? Du hast es doch geschafft am Ende, oder? Ernsthaft nicht?
Nein. Ich habe sozusagen, in dem Fall war Scheitern als Chance, ja, also wie es ja immer heißt, wir versuchen alle möglichst schnell und möglichst dramatisch zu scheitern im Valley. Das habe ich sozusagen exekutiert, ja, und das erzählt die Geschichte. Und es ist tatsächlich so, dass ich durch diese Recherche, durch die ganzen Versuche mit den ganzen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, nicht nur von Facebook, sondern auch mit ehemaligen Facebook-Mitarbeitern, mit Leuten, die die Firma schon sehr lange beobachten, wie David Kirkpatrick, der das Buch Der Facebook-Effekt geschrieben hat, tatsächlich viel mehr erzählt haben über dieses Unternehmen, als ein Interview hier rüberbringen würde. Also es ist ganz interessant, was für Erfahrungen da macht.
Wahrscheinlich ist es viel spannender, was am Ende dabei rauskommt, wenn man kein Interview mit Mark Zuckerberg macht, als wenn man eins mit ihm macht, weil das ist dann wahrscheinlich auch sehr geschliffen.
Ja, genau. Also es war sehr spannend. Mich hat es wahnsinnig gewundert und es war tatsächlich so, diese Debatte über Facebook und auch über Google wird ja immer mit so einer gewissen Härte und so einer gewissen Verbitterung geführt, auch in Deutschland, wenn es darum geht, Daten sammeln, nein, wollen wir nicht. Ich muss sagen, ich habe bei dieser Geschichte einfach wahnsinnig oft da gesessen und mich totgelacht, ja. Das, was mir da passiert, was ich da erlebe, es war herrlich.
Britta Weideling, danke schön für deinen akustischen Einblick ins Tagebuch. Nächste Woche hören wir mehr von Britta, denn dann gibt es wieder eine neue Ausgabe von Was mit Medien. Herr Päder, bist
ja,
du bereit?
Ich bin sehr bereit und sowas von bereit.
Ich glaube, wenn Britta bei dir anfragen würde, dann würdest du ihr ein Interview geben, oder?
Nein, ich glaube, es ist viel interessanter, wenn sie mit Leuten spricht, die über mich reden.
Das ist auch interessant, das stimmt. Vielleicht machen wir das dann in der kommenden Woche und bis dahin wünschen wir euch eine
Medialzeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.